mir fehlt ein bisschen das Verständnis. Was passiert hier gerade? Vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, dass dann auch nicht irgendwelche Nummern durcheinander gebracht werden, sondern dass man halt diesen Sport mit demselben Respekt betrachtet, wie es beim Männerfußball so ist. Es gibt einfach noch zu viele Fehlentscheidungen in der Bundesliga der Frauen. Und nicht nur von Frauen, sondern auch von den männlichen Linienassistenten. Du musst mit der Zeit gehen im Sport. Du musst Dinge machen, die dir vielleicht auch nicht gefallen, um den Sport größer zu machen. Du darfst aber die Essenz nie verlieren.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Entscheidungen sind gefallen, Rekorde wurden gebrochen und wir ordnen das Ganze ein. Hallo und herzlich willkommen damit zum Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potze und an meiner Seite heute habe ich einen meiner absoluten Lieblingskommentatoren für die Bundesliga der Frauen. Er kommentiert da für Magenta, ist aber auch im Darts unterwegs, hat einen eigenen Podcast, streamt auf Twitch, also viel unterwegs. Hallo Adrian Geiler.
Hallo Nina, vielen Dank für das Kompliment und danke für die Einladung.
Na, schön, dass du dir die Zeit nimmst, wirklich. Ich freue mich total, hatte das schon echt eine Weile auf dem Zettel. Für die Hörerinnen und Hörer da draußen, kurz zur Aufklärung. Wir beide kennen uns noch vom Sportradio und haben da zusammengearbeitet, sogar noch damals bei Amazon Music auch schon, wo ich mein Praktikum gemacht habe und meine ersten Schritte sozusagen gemacht habe. Also sehr lange tatsächlich mittlerweile schon die Verbindung da und deswegen freue ich mich auch sehr, dass es jetzt so geklappt hat. Ja, wie geht's dir so, Adrian? Busy Spieltag gewesen, viel ist passiert, du hast zwei Spiele kommentiert. Ja. Wie ist es?
Ja, ich habe ein Drittel des Spieltags kommentiert, fällt mir gerade auf. Ich hatte viel Spaß, ich habe immer viel Spaß, wenn ich die Google Pixel Frauen Bundesliga kommentiere, so mit all den Geschichten, die drumherum sind. Es macht echt Laune. Ich habe auch, wie ich finde, ganz coole Spiele gehabt mit Essen gegen Bremen und Freiburg gegen Wolfsburg. Das hat mir gefallen. Ansonsten viel zu tun, viel zu tun. Darts übernimmt mein Leben. Ich habe immer gedacht, ich werde mein Leben lang mich nur mit Fußball beschäftigen. Und inzwischen ist da so wie in diesem Meme, wo diese zwei Bälle irgendwie nacheinander greifen und dann kommt so ein ganz großer Ball von hinten und nimmt mich weg und dieser ganz große Ball da hinten ist Darts. Ich muss auch sagen, ich schaue momentan die Frauen-Bundesliga lieber als die Männer-Bundesliga, weil ich einfach finde, da sind mehr Geschichten aktuell in der Frauenbundesliga. Und deswegen taugt mir das. Es taugt mir parallel zum Darts als Ausgleich. Ist echt cool.
Aber du kommst ja wirklich auch aus dem Fußball und bist jetzt so prominent im Darts dabei. Wie ist denn das eigentlich passiert?
Also 2022 hat DAZN die PDC Europe European Tour Rechte geholt und dann brauchten sie weitere Kommentatoren dafür, weil das halt einfach nochmal 13 Turniere sind, a 3 Tage. Und das ist echt ein Brett, weil da kommentierst du von 11 bis 11 ungefähr. Also um 11 fährst du los, um da zu sein und um 11 ist dann zu Ende. Das heißt, du bist eigentlich von 11 bis 12 irgendwie unterwegs und hast nur 2 Stunden drin Pause. Und das ist einfach super anstrengend. Und dann haben sie jemanden gesucht, der da mehr mit einsteigen möchte. Ich habe das dann getan und habe sofort irgendwie eine Leidenschaft dafür entwickelt. Ich hatte mich schon vorher für Darts immer interessiert und immer geschaut. Aber es war jetzt nie so, dass das über WM und so ein bisschen drumherum hinausging. Also ich habe nie die anderen Turniere auch verfolgt außerhalb der Weltmeisterschaft, außer ein Deutscher hat mal gewonnen, was ja sehr, sehr selten passiert ist. Aber als ich das dann so kommentiert habe und gemerkt habe, hey, hier sind neue Geschichten, frische Geschichten, da habe ich dann zur Weltmeisterschaft 2023, also die ist ja immer 2022, 23, habe ich gemerkt, irgendwie interessiert sich niemand dafür, was ich sage. So alles, was ich on air sage, ist cool, aber so drumherum interessiert es niemanden und es wird zu wenig erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, dann mache ich es einfach. Und dann habe ich angefangen, Anfang 2023 Videos zu machen und jetzt sind wir hier. Es funktioniert alles wirklich gut. Gott sei Dank gewinnen die Deutschen auch Turniere, wenn ich kommentiere. Also ich habe ein Drittel des Spieltags kommentiert und 2 Drittel der deutschen Profiturniere, Turniersiege, gingen auch über meine Theke. Also insofern
Glücksbringer auf jeden Fall.
Ich sage ganz gerne, Darts ist aktuell die Sportliebe meines Lebens.
Ach, schön. Also ich wollte nämlich auch eine Frage irgendwie, weil du ja so wirklich sehr viel unterwegs bist und gewesen bist, wo du dich am wohlsten fühlst. Also Radio, Fernsehen, Stream, Fußball der Männer, Fußball der Frauen, jetzt Darts. Aber ich nehme an, die Frage hast du jetzt schon auch so ziemlich beantwortet.
Naja, Platz 1 Darts, Platz 2 die Google Pixel Bundesliga der Frauen und dann Platz 3 ist auf jeden Fall die Männer-Bundesliga. Ich schaue wahnsinnig gerne noch Formel 1. Wenn es Skispringen ist, schaue ich Skispringen. Aber ja, so würde ich jetzt das Ranking momentan einordnen.
Ja. Du, ey, ich finde, was ich wirklich toll finde bei dir auch beim Kommentieren und auch so generell im Austausch, diese Begeisterung, die man jetzt auch schon gehört hat. War das bei dir eigentlich schon immer so? Oder hat es irgendwann so einen Klickmoment gegeben, wo du gemerkt hast, ey, hier kann ich jetzt gerade noch mal viel, viel mehr loslassen?
Beim Darts meinst du jetzt oder generell?
Nee, insgesamt. Ja. Insgesamt, generell.
Also, ja, das sprichst du richtig an. Also, ich habe schon immer diese Leidenschaft gehabt. Und ich komme eigentlich aus einem Haushalt, wo nicht alle so viel Sport konsumiert haben, wie ich das gerne gehabt hätte. Also, ich kann mich daran erinnern, wenn ich Formel 1 am Sonntag geschaut habe, hat sich mein Papa mit auf die Couch gelegt und hat geschlafen. So, das ist so meine Erinnerung an Formel 1 früher. Ich muss dann auch immer den Ton ausmachen, weil der Ton hat gestört. Er hat Musik gehört und hat aber geschlafen. So, das ist das eine gewesen. Aber ich habe mich immer dafür begeistern können. Ich war immer leidenschaftlich mit dabei. Ich habe bei Robert Harting, als der 2009 in Berlin Leichtathletik-WM den Diskus im letzten Versuch noch auf Platz 1 wirft, da bin ich auch völlig ausgerastet und wurde dann von meiner Mutter ermahnt, dass ich bitte nicht so laut sein sollte. Also so war es irgendwie immer die ganze Zeit, dass ich mehr Leidenschaft empfunden und gezeigt habe, als es eigentlich vielleicht gerade okay war. Also es war nicht doof oder so, aber ich habe irgendwie immer gemerkt, ich kann das nicht so richtig ausleben. Und das hat sich über die letzten 10-12 Jahre, die ich im Sportjournalismus bin, mehr und mehr geändert. Also ich kann jetzt das ausleben, was ich gerne machen möchte. Ich kann so viel berichten darüber, über Twitch, über Social Media, wie ich möchte und dazu auch noch gut kommentieren und dazu auch noch mein Geld damit verdienen. Das ist ein kleiner Traum, was ich da gerade lebe.
Meinst du, dass Social Media da auch so mit reinspielt, warum das so ist? Dass du das jetzt so ausleben?
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt mir nochmal eine andere Sicherheit. Es zieht mich ein bisschen raus aus dem Sportjournalismus, dass ich total abhängig davon bin, dass die Leute mich buchen und dass ich eingeplant werde. So habe ich einfach ein bisschen mehr Kontrolle.
Ja, und das ist ja auch gar nicht mal so lange jetzt, ne? Also weil du gerade gesagt hast, 10-12 Jahre, aber Social Media hast du ja auch erst so richtig, also noch gar nicht so lange angefangen, ne?
Ja, genau, 2 Jahre jetzt, also gute 2 Jahre, die ich das mache. Aber es gibt, also man muss halt, glaube ich, authentisch bleiben. Und wenn du, ich denke mir häufig so, ah, jetzt könnte ich hier irgendwie so einen knalligen Einstieg machen und dann denke ich mir, nee, das bin ich aber nicht. Ja. Sondern ich versuche dann viel über die Inhalte zu kommen, andere kommen über Schnitte oder versuchen dann auch Trends mitzumachen. Ich habe eine Vorliebe für Memes. So, das finde ich einfach, ist die Sprache unserer Zeit, die Bildsprache unserer Zeit. Das versuche ich irgendwie ein bisschen umzusetzen, aber ansonsten auch wirklich viel so das, was mich interessiert, einfach zu erzählen, warum ich das interessant finde.
Das ist wirklich auch was ich eben bei deinem Kommentieren und weswegen ich auch sage, dass du wirklich einer meiner Lieblingskommentatoren bist, diese Ernsthaftigkeit für das Spiel und die Begeisterung eben, dass du dich so, also auf dieses Geschichten konzentrieren, eben Geschichten erzählen konzentrierst. Und das finde ich wirklich, ganz, 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 ganz toll. Macht sehr viel Spaß.
Dankeschön.
Wie bist du denn eigentlich, weil wir haben jetzt den Weg schon gehabt so zum Darts, aber eine Frage, die ja unsere Community wirklich auch ganz, ganz oft interessiert, wenn wir eben Leute aus der Branche hier haben. Wie bist du dahin gekommen? Also wie hast du angefangen zu kommentieren?
Also grundsätzlich oder auch die Frauen?
Ja, ganz grundsätzlich.
Ich habe 2009, ach du Scheiße, 2009 habe ich
16 Jahre.
Ja, ich habe ein Schülerpraktikum am Ende, kurz nach dem Abitur, bei einem Radio gemacht. Und das war so der Einstieg, weil ich wollte Fußballer werden, ich war nicht gut genug und wollte dann aber irgendwie in der Branche bleiben, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach ein irrsinniges Interesse. Nach diesem Praktikum habe ich gemerkt, irgendwie kann ich ja mal Radio ausprobieren. Dann habe ich auch zufälligerweise, war das der Radiosender, wo ich mein Praktikum gemacht habe, die sich sowieso darauf spezialisieren, junge Leute heranzuführen. Jemand, den du kennst, Conny Winkler, der ist da momentan Programmchef auch beim Max Neo. Die hießen damals AFK Max, Aus- und Fortbildungskanal. Und dann habe ich bei denen erste FC Nürnberg-Spiele kommentieren dürfen. Und die waren damals in der Bundesliga. Und dann habe ich da halt einfach kommentiert. So, Blindenradio. Und das war so der Einstieg. Das hat mich angezündet. Die Leute haben plötzlich gesagt, hey, die Stimme passt und so wie du darüber sprichst, das ist irgendwie cool. Und ich habe das selber gar nicht einschätzen können und bin dann zu einem Reporter-Casting auf der IFA in Berlin von 9011, dem Fußballradio früher in Leipzig. Und habe das dann gewonnen, durfte dann damit hin, habe mich mit dem Chefreporter verbunden über die Kontakte, damals nur Mail, kein Social Media oder sowas, nur Mail. Und dann habe ich halt ihm immer wieder was geschickt aus meiner kleinen Radiosendung im Studentenradio, Adrians kleine Sportwelt. Und so hat er mich gecoacht und gefeedbackt, dass ich dann nach meinem BWL-Studium, was überhaupt nichts mit meinem Beruf zu tun hat, dann rübergegangen bin zu 9011 ins Praktikum und dort meine ersten Erfahrungen gesammelt habe, dann auch dort meine ersten Spiele kommentiert habe, rüber zu Sport 1 bin, dann auch die redaktionelle Seite mehr und mehr kennengelernt habe, um dann schlussendlich 2016 zu DAZN zu kommen und bei DAZN zu kommentieren. Und das war dann der Einstieg ins Fernsehen. Und immer hat es den Leuten irgendwie gefallen und haben mich weiter gebucht und weiterempfohlen.
Ja, stark. Also auch wenn ihr was ganz anderes studiert habt, liebe Leute, wagt diesen Schritt.
Ja.
Das ist auf jeden Fall, wenn ihr die Begeisterung da habt, richtig, richtig gut. Was war denn dein Highlight bisher im Kommentieren?
Also schon im Darts. Das ist schon im Darts, wenn dann irgendwie in Deutschland ein Turnier gewinnt, was so nicht auf dem Schirm war. Martin Schindler letztes Jahr in Riesa, der seinen ersten Titel holt und auf der Bühne halb zusammenbricht. Das war richtig schön. Oder dann in Basel, wo er das Turnier gewinnt, wo er das ganze Turnier über super spielt und im Finale einfach nicht reinfindet. Und dann liegt er super hoch zurück, irgendwie 2-6, und dreht das Spiel noch, übersteht 7 Matchstarts und im letzten Leg ist 3 Aufnahmen vor Schluss, ist klar, er wird es gewinnen. Er wird es gewinnen. Und das war so eine surreale Situation, weil man das irgendwie nicht greifen konnte, was da passiert. Das ist so im Darts, im Männerfußball ist es ganz klar Bayern gegen Porto 2015, was ich im Stadion auch kommentieren durfte, wofür ich dann auch für den deutschen Radiopreis als bester Newcomer nominiert wurde. Und dann im Frauenfußball Nürnberg gegen Köln 2023/24, letzte Saison, als Nürnberg 3-0 führt, komplett auseinanderfällt, es steht 3-3 und dann Medina Desic, gib ihm.
Oh, das war so krass. Ja, das war wirklich irre, da erinnere ich mich auch noch richtig, richtig dolle dran. Bei so einen Situationen finde ich das immer total krass. Also ich habe ja jetzt im Sommer auch so ein Riesenerlebnis gehabt, bei der Europameisterschaft der Männer da zu moderieren, und finde es bei so einen Sachen dann sehr, sehr krass, wie man dann quasi in so ein Loch fällt und kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist, dann beim Darts eben nach so einem krassen Erlebnis. Wie gehst du damit um?
Das ist eine sehr schöne Frage, wie ich finde, die mir so auch noch niemand gestellt hat. Es ist, ich nerv meine Frau unfassbar am Tag danach, weil ich noch irgendwie aufgedreht bin. Ich kann schlecht schlafen und ich muss dann immer irgendwie noch mal ein bisschen, wenig bei Social Media, aber dann irgendwie, keine Ahnung, Spiegel, Kicker, irgendwelche Artikel lesen noch mal, um einfach so ein bisschen runterzukommen. Und was auch gut tut, ist, dass ich halt nicht von zu Hause kommentiere, sondern bei DAZN im Office und dann halt auch noch mal 20 Minuten im Auto habe, um dann nicht von jetzt auf gleich ins Nichts zu fallen, sondern dann erstmal Auto fahren muss und mich gerade da konzentrieren muss, um da abzuschalten, um da irgendwie so ein bisschen runterzukommen und dann funktioniert das. Und dadurch, dass wir auch nicht in den Hallen sind und auch nicht in den Stadien, also zumindest ich nicht, dann setzt du den Kopfhörer ab und es ist auch ruhig. So, und es ist nicht nochmal der Trubel drumherum. Deswegen kann ich damit ganz gut umgehen.
Wünschst du dir das manchmal in der Halle zu sein?
Ja, doch. Also das gibt, glaube ich, nochmal ein anderes Erlebnis. Ich würde jetzt nicht aus der Halle kommentieren, so direkt, sondern man kommentiert ja beim Darts vor allem einfach nur den Bildschirm ab. Was anderes kommentierst du ja nicht ab, das kannst du von überall machen. Aber
ist ja schwierig zu sehen sonst.
Ja, absolut. Aber beim Frauenfußball oder beim Fußball der Frauen würde ich das auch sehr gerne machen. Ja.
Hast du noch nicht gemacht, was noch nicht irgendwie im Stadion dazu kommentieren?
Nee, noch nicht. Also fürs Fernsehen im Stadion habe ich noch nie kommentiert.
Krass. Findest du, das ist, also das sind dann so zwei Fragen, die ich jetzt noch habe, so zum Kommentieren eben, was Stadion und vor Ort sein und nicht angeht. Also erstens beim Fußball auch, ist es, oder generell auch beim Darts, ist es von Vorteil, dass es möglich ist, von außerhalb zu kommentieren, oder ist es eher was Negatives?
Also, ich glaube, die Technik ist auf jeden Fall stabiler. Also es gibt mehrere Aspekte. Ich würde es gar nicht so sagen, es ist besser oder schlechter, sondern Technik ist stabiler auf jeden Fall, wenn du es in einem professionellen Produktionsstudio machst. Das kann im Stadion halt immer irgendwie dann problematisch werden. Natürlich siehst du mehr im Stadion. Das ist ein Riesenvorteil, vor allem in der Bundesliga der Frauen, wo die Regie teilweise grenzwertig ist an eine Sendesicherheit oder beziehungsweise Sendefähigkeit, die es da gibt. Aber natürlich, also dieses Mitfühlen, was geht gerade im Stadion, wer macht sich gerade draußen warm und sowas, das kriegst du natürlich viel mehr vor Ort mit. Und vielleicht auch nochmal ein paar Gespräche vor dem Spiel mit den Trainern oder mit Spielerinnen. Deswegen, es hat beides sein Pro und Contra.
Weil du gerade gesagt hattest, dass Sendefähigkeit da schwierig ist. Was wünschst du dir denn da als Kommentator an Verbesserungen? Kannst du das pinpointen oder ist es generell so ein an allen Ecken und Enden fehlt?
Mir fehlt ein bisschen das Verständnis. So, was passiert hier gerade? Vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung. Ich will da auch gar nicht jemandem zu nahe treten, weil ich selber weiß, wie schwierig es teilweise ist, was zu recherchieren. Aber ich finde halt, wenn Szenen gerade wichtig sind oder Spielerinnen einfach richtig eingeblendet werden, das ist halt das worum es geht, dass dann auch nicht irgendwelche Nummern durcheinander gebracht werden, sondern dass man halt diesen Sport mit demselben Respekt betrachtet, wie es beim Männerfußball so ist.
Das dann in den Teams sozusagen, also was die Regie angeht, oder meinst du auch deine Kolleginnen und Kollegen? Ich will jetzt niemanden in die Pfanne hauen.
Nee, also ja. Da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie die Ernsthaftigkeit fehlt. Aber ich finde auch nicht bei der Regie, dass sie das nicht professionell machen. Aber du merkst halt, die haben eigentlich keine Ahnung, wer da gerade spielt. Das ist so das, was mich stört. Dass dann falsche Spielerinnen eingeblendet werden. Es ist manchmal schwer, das für mich zu erkennen, ich hatte mal ein Spiel von Leverkusen, glaube ich, da haben sie einfach nur alle gezeigt, alle Spielerinnen. Und dann war es natürlich für mich unmöglich, in Leverkusen ganz hinten zu erkennen, welche der drei blonden Rechtsaußenspielerinnen von Leverkusen das jetzt ist. So, dann verstehe ich das auch, dass ich das vielleicht ein paar Mal durcheinander bringe. Aber wenn ich da vor Ort bin, wenn ich mich damit beschäftige, auch die Fragensteller, die dann die Interviews führen vor den Spielen, die machen ihre Anfänge und die müssen auch die Fehler machen. Ich würde mir da manchmal wünschen, dass da nicht schablonenmäßig draufgeschaut wird, sondern wirklich sich mit den Themen auseinandergesetzt wird, die dieses Spiel mitbringt. Weil davon gibt es immer genug.
Ja, auf jeden Fall. Also Storys gibt es ja ohne Ende, haben wir auch an diesem Spieltag wieder gehabt. Ja. Aber das ist super interessant, halt irgendwie zu hören, eben von jemandem, der da wirklich so nah mit dabei ist auch und irgendwie diese Abläufe und so weiter auch mitbekommt. Das ist auch was ZuschauerInnen halt und was mir auch auffällt, also gerade dieses falsche Spielerinnen einblenden und so weiter. Ich kann mich da jetzt nicht so genau bei dir an eine Situation erinnern, aber wenn das passiert, kannst du dich vielleicht dran erinnern, wie gehst du dann damit um? Also sagst du dann klar so, das ist jetzt nicht die Spielerin oder erzählst du dann über...
Nee, ich lasse es dann laufen, weil ich mir dann denke, dass es sich ja auch versendet. Ich glaube, dass dann halt nicht jeder sofort auch sagt, jetzt haben wir aber die falsche Spielerin eingeblendet. Das muss ja auch nicht immer zusammenpassen in dem Moment. Nach einem Tor sollte schon richtig sein. Da hatte ich das auch schon mal, dass dann falsche Spielerin eingeblendet wurden. Dann sage ich es aber auch. Aber grundsätzlich will ich dann auch niemanden ins Messer laufen lassen und sagen, hey, das ist übrigens doof, also all das, was ich gesagt habe, ist auch gefeedbackt worden. Ich habe das schon mehrfach thematisiert, auch das bei meinen Verantwortlichen, bei meinen Redakteuren, dass das jetzt hier gerade nicht geht. So habe ich das dann immer gemacht.
Feedback ist wichtig. Dann noch die Frage zu Social Media, die ich ja auch noch hatte. Und zwar, meinst du, dass das von Vorteil ist, weil mir ist es eingefallen, als du gerade diesen Vergleich gezogen hattest, eben zu früher, dass alles nur per Mail lief und so weiter. Ist es einfacher jetzt, in diese Branche reinzukommen, dadurch, dass man eben diese sozialen Medien hat, dass man sich selber eine Plattform erarbeiten kann? Oder ist es schwieriger, weil es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Personen, die da rein wollen?
Ich glaube beides. Das ist tatsächlich wieder beides. Also ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, dass sich jeder präsentiert, das führt natürlich zu einer Vielzahl von Angeboten. Und du musst dich dann schon auch irgendwie differenzieren. Aber selbstverständlich gibt es viel mehr Möglichkeiten und du hast viel mehr Chancen, dich auszuprobieren. Und das führt dazu, dass du dass es dir helfen kann. Also es gibt ja jetzt momentan auch viele im, im Fußball die Sendungen bekommen, weil sie sich über Social Media angeboten haben und da eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben, wie zum Beispiel Conan Furlong, der über TikTok halt einfach riesengroß geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass das ZDF auf ihn aufmerksam geworden ist, dass die Baller League auf ihn aufmerksam geworden ist und dass er jetzt plötzlich die Möglichkeit hat, noch mehr über Fußball zu berichten und noch näher dran ist. Und das hilft dann schon, ja.
Ja, aber es sind halt auch dann immer nur die Pyramide wird nach oben hin dann ein bisschen immer enger, ne?
Das passiert also, nicht mit jedem, genau, ja.
Ja, eben. Und da kann man auch sehr viel Zeit sozusagen investieren, ohne dass irgendwie was bei rumkommt. Aber Grüße an Conan auf jeden Fall an der Stelle. Ich glaube nicht, dass er zuhört, aber trotzdem. Adrian, dann danke dir dafür erst einmal. Wir schauen, wollen wir auf den Spieltag dann mal schauen?
Das war der Spieltag.
Der 19. Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Wir hatten große Spiele vor der Nase, sagen wir mal so. Große Entscheidungen, die vielleicht noch vertagt hätten werden können. Jetzt letzten Endes sitzen wir hier und ich habe wirklich gedacht, naja gut, ist jetzt so quasi alles durch. Also die Bayern gewinnen 3-0 gegen Frankfurt. Wolfsburg spielt unentschieden gegen Freiburg. Bayern ist damit jetzt 9 Punkte vor Frankfurt und 8 Punkte vor Wolfsburg und wir haben nur noch 9 Punkte zu verteilen. Ja, Adrian, wie schaust du da drauf?
Es ist so ein bisschen, also ich habe, als wir die darüber gesprochen haben, dass du mich gerne im Podcast hättest, hast du gesagt, ja, so nach dem 19. Spieltag und ich habe mir gedacht, geil. Ah, Hammer. Das wird ja überragend. Mit Frankfurt gegen Bayern und Jena gegen Potsdam. Und je näher wir an diesen Termin herangekommen sind, desto mehr Spannung ist da einfach rausgekommen, weil was ja schön ist für Jena, Jena hat plötzlich gewonnen, Jena hat weiter Punkte geholt und Köln hatte halt eben noch entsprechend viel Vorsprung und Potsdam hat einfach nicht gewonnen und Frankfurt patzt. Und also ich glaube, der Anfang vom Ende des Meisterschaftskampfes war dieses 1-6 gegen Wolfsburg, weil das einfach so ein Tiefschlag war und seitdem, glaube ich, auch die Frankfurterinnen nicht mehr so sind, wie wir sie kennen. Also natürlich ist das Spiel jetzt gegen die Bayern auch, läuft natürlich maximal doof mit den Gegentoren und dann hast du all die Chancen und nicht einer will irgendwie rein, dass du das Stadion anzündest. Das hat dann die Luft genommen daraus und das ist schade, weil diese Bundesliga-Saison eigentlich darauf hingesteuert ist, so spannend zu sein wie noch nie. Und dass du 4-5 Mannschaften hast, die da oben mitspielen, die da ärgern können. Jeder kann irgendwie jeden schlagen und am Ende wird's doch deutlich. Das ist enttäuschend. Also das ist einfach schade. Ohne dass dafür irgendjemand was kann, sondern wir haben uns einfach mehr erwartet.
Ja, geht mir auch echt genauso. Ging mir auch tatsächlich in dem Spiel so bei Frankfurt gegen Bayern eben. Ich habe auch gedacht, bei den Chancen, die Frankfurt hatte, die hätten noch 3 Stunden weiterspielen können und hätten nichts reingemacht. Das fand ich irgendwie ein bisschen ärgerlich und ich bin ganz ehrlich, ich weiß aktuell nicht so richtig, okay, wo gehen wir jetzt hin damit irgendwie, weil es steuert ja auch alles darauf hin, also in dieser Saison war es ja wirklich so, wann, wenn nicht jetzt, soll Frankfurt zum Beispiel mal den Titel holen, ne?
Ja, oder wann, wenn nicht jetzt, wird Wolfsburg mal vielleicht nicht Zweiter, sondern Dritter. Ich meine, die sind seit 2012 immer Erster oder Zweiter geworden. Und jetzt haben sie mal so eine Saison, wo es auch drumherum viel schief läuft. Und dann setzen sich halt die Bayern trotzdem wieder so deutlich durch. Und Frankfurt ist eigentlich die ganze Saison über so geil. Die spielen so geilen Fußball und so viele coole Bewegungen. Und dann haben sie da die Chiba vorne drin, die richtig viel Laune macht. Anjomi, Freigang, Offensivpower ohne Ende. Und es reicht halt dann trotzdem nicht, weil dann ein paar Spiele schief laufen. Und da hätte so richtig viel passieren können, weil Nico Arnautis halt auch noch ein Frankfurter Junge ist. So, wenn der Frankfurt zum ersten Titel seit Ewigkeiten führt und die wieder zum besten Team des Fußballs der Frauen macht, was sie ja gleich sind momentan mit Wolfsburg mit 20 Titeln, das wäre halt einfach so eine geile Geschichte gewesen. Und dass jetzt die Bayern es wieder sind, Jule Brandt vielleicht auch noch zu den Bayern geht und die Wolfsburgerinnen wieder geschwächt werden, die wieder was von Frankfurt wegnehmen, das hätte echt eine goldene Saison werden können.
Absolut, ne? Und irgendwie, ja, schade einfach. Und bei Wolfsburg, du hast es ja auch schon gesagt, da passieren außenrum ganz, ganz viele Dinge. Also, dass Tommy Stroth weg ist, das ist ja jetzt schon Fakt. Dass Sabrina Eckhoff auch nur bis zum Saisonende interimsweise halt überhaupt bei Wolfsburg bleiben wird, ist jetzt auch bekannt geworden. Tabea Sellner und Christine Dehmann beenden ihre Karrieren. Die haben jetzt keine große Rolle mehr gespielt, aber es hat trotzdem irgendwie so auch wieder große Namen, die den Verein verlassen werden. Wie schaust du da auf die nächste Saison vielleicht auch schon? Weil irgendwie, ehrlich gesagt, viel mehr als auf die nächste Saison schauen können wir jetzt auch nicht mehr so richtig, oder? Also können wir schon, aber.
Ja, ja. Es geht jetzt darum, sich so in Position zu bringen und halt die Weichen richtig zu stellen. Es wird eine ganz interessante Situation in Wolfsburg, weil es jetzt diese Saison schon so war, dass sie viele Säulen verloren haben und jetzt nächstes Jahr wieder welche weggehen mit Jule Brandt, mit Merle Frohms, mit den von dir angesprochenen Sellner und Dehmann. Dazu Trainer neu. Also ich habe mich auf den ersten Spieltag damals vorbereitet gehabt mit Wolfsburg gegen Bremen und dann habe ich da aufgeschrieben, Tommy Stroth geht, so Umbruchsaison, Trainer weg. Plötzlich verlängert er, dann geht er doch wieder und sagt, sorry, das war's für mich. Ich habe die Energie nicht mehr. Wird sehr interessant zu sehen sein. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel Geld da. Es ist immer noch genügend Geld da, um einfach die Nummer 1 von Frankfurt zu holen. Und ich glaube, es wird auch noch genug Geld da sein, um vielleicht eine Tuana Mahmoud zu holen, um halt einfach die Konkurrenz zu schwächen. Das heißt, die werden nicht komplett abstürzen. Also es wird jetzt kein Turbine Potsdam 2.0 oder Duisburg 2.0. Aber ich glaube schon, dass sich der Abstand zwischen Wolfsburg und Bayern eher vergrößern wird. Was ich noch spannend finde, ist, Eckhoff war die erste Frau überhaupt auf der Trainerbank des VfL Wolfsburg. Da gab es vorher niemand. Ich glaube, Bernd, Tommy, Ralf und Stefan hießen die Vorgänger. Und jetzt gab es endlich eine Sabrina. Und es könnte eine nächste Frau werden. Das habe ich in der Badischen Zeitung, glaube ich, gelesen, dass Theresa Merck gehandelt wird in Wolfsburg. Und deswegen war das ja jetzt ein gutes Visitenkärtchen, was Theresa Merck abgegeben hat.
Auf jeden Fall in der 89. gerade noch der Ausgleich. Freiburg finde ich irgendwie total weird in dieser Saison, oder? Mhm. Die sind so die ganze Zeit unterm Radar und so richtig gut, super gestartet sind sie jetzt auch nicht. Ich hatte sie ehrlich gesagt auch ein bisschen abgeschrieben. Und auf einmal stehen sie da, auf Platz 5 ist es, 3 Punkte hinter Leverkusen auf dem 4. Und rein theoretisch könnte es auch Freiburg noch in die Champions League Quali schaffen.
Ja.
Rein
theoretisch. Das stimmt. Wenn das passiert, dann glaube ich, brennt Frankfurt.
Oh Gott, ja.
Dann weiß ich auch nicht, was da noch passieren soll. Nein, ich finde auch Freiburg war schwer zu greifen. Wenn ich auch mit anderen Trainern darüber gesprochen habe, die haben auch alle gesagt, wir wissen nicht so richtig, was wir von denen erwarten können. In Freiburg ist man immer ruhig geblieben. Und auch diesen einmaligen Vorgang mit der Babypause und dem Mutterschaftsschutz für Theresa Merck, auch das hat man wirklich vorbildlich gelöst. Also wer hätte gedacht, dass das dann so weitergeht? Weil ich bin mir relativ sicher, im Männerfußball wäre nach dem Auftakt ins Jahr sehr, sehr schnell darüber diskutiert worden, wollen wir nicht doch wieder zurück zum Alten? Und dass man da in Freiburg cool geblieben ist und auf Theresa Merck weiter vertraut hat und ihrem Fußball vertraut hat, das fand ich so das Beeindruckende. Die haben das halt komplett durchgezogen gegen Wolfsburg. Die haben komplett ihren Fußball gespielt und die haben jeden Abschluss kurz ausgeführt. Auch wenn Steuerwald Probleme bekommen hat, auch wenn Nuding vielleicht Probleme bekommen hat, das war echt egal. Die haben es trotzdem durchgespielt und das hat mir Respekt abgerungen.
Zahlt sich dann aus, ja, auf jeden Fall. Ach, Wolfsburg, haben wir jetzt gerade eben schon drüber gesprochen, wird ein bisschen unangenehm werden, sage ich mal, in den nächsten Jahren, glaube ich, irgendwie auch spannend zu beobachten. Aber ich wollte noch einmal ganz kurz bei Frankfurt und Bayern, müssen wir natürlich auch noch mal darauf zurückkommen, zu diesem Rekordspiel. 30.500 Leute im Stadion, im Waldstadion. Rekord in der Bundesliga der Frauen für Frankfurt. Mhm. Die haben da ja wirklich also ich war vor Ort tatsächlich gewesen, es war ein totales Event, also auch so mit DJ vorneweg und so weiter, viele verschiedene Veranstaltungen auch organisiert, sind es alles so ein bisschen anders angegangen und haben halt ein Event draus gemacht. Wie findest du sowas? Das ist halt, ja, blöde Vergleich immer mit dem Fußball der Männer, aber in dem Falle dann vielleicht ja schon, weil man das eben dem nicht nacheifern will, wie im Fußball der Männer. Findest du, dass das ein richtiges Herangehen?
Es ist so ein notwendiges Übel, finde ich. Also ich hatte jetzt auch einen sehr interessanten Artikel unter anderem von Mia Güte gelesen in den 11 Freunde, die Wachstumsschmerzen. Da ging es dann auch um das Spiel von Hamburg gegen Bremen im Pokal, das dann halt auch zum Beispiel beleidigt wurde und dass da so völlig unnötige Dinge, toxische Männlichkeit reingekommen ist in den Frauenfußball, was da keinen Platz hat. Ich finde schon, dass wenn du mehr Leute erreichen musst, du auch solche großen PR-Coups haben musst. Das ist im Darts, es ist in jeder Sportart so, dass du auch die Aufmerksamkeit brauchst, um zu wachsen. das bringt dann halt eben, ich glaube, so hat es Mia Güte dann auch formuliert, das bringt dann halt auch eben diese Wachstumsschmerzen mit sich, dass es Dinge gibt, die nicht jedem gefallen. Und dass die Nutria-Bande zum Beispiel, der Frankfurterin, dann nicht bei diesem Spiel mit dabei ist, tut total weh. Das tut total weh und das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass die, die immer da sind, ausgerechnet bei dem Spiel nicht mit dabei sind, worauf sie sich alle wahrscheinlich auch super freuen würden, weil es nicht so gemacht wird, wie sie sich das vorstellen. Du musst mit der Zeit gehen im Sport. Du musst Dinge machen, die dir vielleicht auch nicht gefallen, um den Sport größer zu machen. Du darfst aber die Essenz nie verlieren. Und das ist der schwierige Spagat. Ich finde es grundsätzlich mega geil, dass wir diese Spiele haben. Ich glaube, die Emotionen, die zum Beispiel die Hamburger Torhüterin bei der Parade in der Verlängerung hatte, ja, und sich dann da aufbaut. Oder das Tor von Kunkel, die mit dem Bauchnabel irgendwie ihr Tor erzielt hat. Mega geil. Erzielt ihr erstes Bundesliga-Tor vor 30.000 oder so, vor knapp 30.000. Unfassbar. Das ist wirklich cool. Und ich will, dass die Frauen diese Unterstützung, diese Aufmerksamkeit bekommen. Ich will aber die anderen Traits nicht, diese toxische Männlichkeit. Und das musst du austarieren, glaube ich.
Das wollen wir alle nicht. Das finde ich nicht. Du hast die Nutria-Bande genau richtig angesprochen. Da wollte ich ja nämlich auch gerade noch hinkommen. Dass das auch einfach ein mega großer Schmerz ist. Und ich merke auch selber bei mir ganz oft, dass ich da nicht so ganz genau weiß, irgendwie, wohin damit. Weil ich halt bei beiden Seiten absolut valide Punkte sehe und am liebsten ist natürlich alles ganz, ganz rosig und Hand in Hand zusammengehen sollte, aber es eben einfach schwierig ist. Eine andere Sache, die auch total schwierig ist, über die wir auch noch sprechen müssen, auch noch bei dem Spiel, Thema Videochecks. Also dieses 2:0 von Clara Bühl, das ist ja erst, als es ist gefallen, dann zurückgenommen worden, dann hat die Schiedsrichterin mit ihrer Assistentin diskutiert, das ist auch sehr interessant zu beobachten, so im Stadion, dann ist das Tor doch gegeben worden und Laura Freigang hat dann im Nachgang bei Instagram auch sowas gepostet von wegen, ja, so langsam wäre auch ich offen für eine Diskussion über den VAR. In La Liga in Spanien machen sie jetzt zumindest so einen Check über Challenges, dass eben die TrainerInnen challengen können. Wie siehst du das? Ich bin da auch wieder so hin und her gerissen, weil einerseits, klar, wäre mega hilfreich, andererseits sehen wir auch im Fußball der Männer, dass es halt nicht so easy ist, plus das überhaupt technisch hinzubekommen und die Ressourcen dafür zu stellen, die Infrastruktur zu stellen, das ist halt auch ein Problem.
Ja, weil eben die Bundesliga der Frauen, das machst du nicht, um reich zu werden. Also dafür gibt's einfach zu viele Beispiele in den letzten Jahren von Vereinen, die dann sich finanziell nicht halten können. Und wir sehen es ja momentan, was da für Vereine vorne sind und welche Vereine nicht vorne sind und welche Vereine in der zweiten Liga sind, welche reinen Fußball der Frauenvereine. Der Videobeweis, da denke ich gerne zurück an unsere Zeit bei Amazon Music, wo wir dann auch sehr, sehr häufig darüber diskutiert haben. Ich glaube, die Erwartung war, dass der Videobeweis die Bundesliga und den Fußball allgemein total fair macht. Das ist eine falsche Erwartung gewesen. Er hat ihn fairer gemacht. Es gibt trotzdem noch Fehlentscheidungen, aber es ist besser mit Videobeweis als ohne. Es ist immer noch nicht austariert. Es muss immer noch richtig gelöst werden, dass es jetzt zum Beispiel Ansagen gibt, finde ich super im Männerfußball, dass wir jetzt vielleicht auch Challenges haben, wie in Spanien, ist auch super, finde ich auch eine gute Herangehensweise. Es gibt einfach noch zu viele Fehlentscheidungen in der Bundesliga der Frauen. Und nicht nur von Frauen, sondern auch von den männlichen Linienassistenten, die zum Beispiel das erste Tor von Wolfsburg in dieser Saison gegeben haben, als Pop den Ball da ablockt und der an die Latte geht und vor die Linie, ganz klar vor die Linie. Das war ein Mann, der das entschieden hat. Und es gibt einfach Fehlentscheidungen im Fußball. Mit dem Videobeweis kannst du sie austarieren. Das muss aber natürlich dann auch finanziell gesichert aufgesetzt werden, sodass man das richtig machen kann. Aber es bräuchte es, damit es einfach in solchen großen, wichtigen Situationen nicht zu solchen Szenen kommt.
Ja, ich finde tatsächlich die Version in Spanien, in La Liga, echt fast sogar noch besser als den VAR, also mit diesen Challenges zu arbeiten und so. Mhm. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Und voll. Also das würde ich mir schon mal sehr wünschen. Aber wie gesagt, die Infrastruktur ist super schwierig. Du hast jetzt gerade schon auch gesprochen von Vereinen, bei denen es wirtschaftlich dann eben auch ein bisschen schwieriger ist. Kommen wir zu Potsdam. Hey. Turbine Potsdam. Hey. Ja, die, weil das auch mit zu den Dingen gehört, die eben so quasi entschieden sind. Du hast es ja auch schon angeteased. Jena gewinnt 1-0 gegen Turbine. Isabella Jaron in der 64. Minute mit dem Siegtreffer. Und auch da ist es jetzt eben sehr ähnlich wie an der Spitze. Wir haben zwischen Potsdam auf dem letzten Platz und Köln auf dem vorletzten Platz 7 Punkte Unterschied. Theoretisch würde auch da noch was gehen. Mhm. Aber faktisch tatsächlich wirklich eher nicht. Was ich da ganz interessant finde, und deswegen habe ich den Bogen auch gemacht über das Wirtschaftliche, dass Dr. Carsten Ritter-Lang, der Präsident, selbst gesagt hat, in der letzten Saison haben sie noch den direkten Wiederaufstieg geschafft, weil sie gut gewirtschaftet haben. Das werde beim nächsten Mal schwierig. Mhm. Wo ich mich frage, gut gewirtschaftet, krass, dass das halt schon als gut gewirtschaftet zählt. Man wartet ja auch schon seit letztem Sommer irgendwie auf einen Hauptsponsor oder sucht seit letztem Sommer einen neuen Hauptsponsor. Und in dieser Saison wird es eben noch mal schwieriger. Das fand ich schon ziemlich deutliche Worte von Dr. Carsten Ritter-Lang.
Ja, totales Alarmsignal. Also ich habe mit Marco Gebhardt diese Saison am Anfang gesprochen, als er noch Trainer war von Potsdam. Und ich habe gesagt, ey, ihr habt doch sehen können, dass ihr im Sturm Probleme habt und dass da auch in der vergangenen Saison in der zweiten Liga nicht so viele Tore waren. Wieso gab es dann nicht die Verpflichtungen? Vicky Schwalm ist doch verletzungsbedingt. Ihr müsst die doch irgendwie ersetzen. Und er hat gesagt, ja, wollten wir auch. Aber wir hatten kein Geld. Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich habe auch irgendwas von dem Fundraising, glaube ich, irgendwann mal irgendwo gesehen, dass das auch Turbine Potsdam noch macht. Und das ist natürlich hart. Das ist wirklich hart, dass dieser so große Verein mit so einer großen Historie solche Probleme hat, zeigt halt, dass die Bundesliga der Frauen teilweise sehr, sehr shiny ist mit den Spielen in Frankfurt, in Bremen, in Wolfsburg, in Freiburg auch, die wirklich schön ausschauen, aber halt eben am anderen Ende noch Riesenprobleme sind, das finanziell sauber darzustellen.
Ja, und da sind wir ja auch immer noch in der ersten Liga. Und wenn wir in die zweite Liga gucken, ich meine, der FSV Gütersloh jetzt gerade, der hat es auch sozusagen nur mit Ach und Krach irgendwie geschafft, dass sie mit dabei bleiben. Also auch über Crowdfunding erst gemacht. Und das Crowdfunding läuft übrigens auch noch bis Ende April. Aber eben auch durch eine Großspende jetzt letzten Endes das irgendwie erst sichern können. Also da bin ich wirklich gespannt, weil ich habe sogar noch gesagt, irgendwie, ja, Turbine könnte halt irgendwie so eine Art Fahrstuhlmannschaft werden, weil sie dann doch vielleicht noch bessere Möglichkeiten haben als in der zweiten Liga die meisten Teams. Mhm. Wenn es halt so aussieht, dass sie in der letzten Saison schon niemanden verpflichten können und jetzt noch schlechter gewirtschaftet haben oder nicht so gut wirtschaften können, einfach auch, macht große Bauchschmerzen. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich einmal relativ kurz abfrühstücken noch die Partien zwischen Leverkusen und Köln 1-1, was mich sehr überrascht hat. Köln irgendwie echt ein bisschen wild mit dabei. Die schaffen relativ wenig, sage ich mal so, und dann aber gegen Wolfsburg und Leverkusen punkten sie. Ja. Ist ziemlich wild. Werder gegen Essen 1-0 gewonnen, das ist irgendwie so, habe ich auch also in der letzten Folge schon, da ging es halt wirklich um die goldene Ananas. Für beide Teams geht weder nach unten noch nach oben relativ viel.
Markus Högner hat noch nie in der Bundesliga gewonnen gegen Thomas Horsch. Das fand ich irgendwie einen wilden Stat.
Ja, ich fand es irgendwie auch schön, also was heißt, ja, doch irgendwie ganz nett, die beiden an der Seitenlinie zu sehen, wie sie ja beide die Vereine am Ende der Saison verlassen und irgendwie offensichtlich auch ganz gut miteinander klarkommen und so.
Ja, und es lieben, sich zu käppeln. Das fand ich auch super lustig, dass die sich halt, Thomas Horsch hat mir mal gesagt, er hat einfach mega Bock, sich mit dem Torwarttrainer anzulegen von Essen und sowas. Und das fand ich, das ist halt dann irgendwie auch lustig, sowas zu haben, weil das halt alles im Rahmen ist.
Ja, eben wollte ich gerade sagen, solange es im Rahmen bleibt, das ist ja wirklich sehr, sehr lustig. Mhm. Wir hatten aber auch noch Partien mit ein paar mehr Toren. Hoffenheim gegen Leipzig 5-2, auch da tabellarisch macht das nicht so viel. Aber war natürlich wild, Selina Cerci mit 3 Scorer in Punkten. Ich habe das Spiel tatsächlich nebenbei geguckt, weil ich schon so ein bisschen vorbereitet habe, auch für heute und für das Video und so. Das war wirklich total crazy. Cerci macht so viel Spaß, finde ich aktuell, auch in der Nationalelf natürlich. Die hat tatsächlich mein Herz schon seit Ewigkeiten, seit noch sie bei Potsdam war und bei Werder eben Zweite in der Top-Torschützenliste geworden ist, obwohl sie die halbe Saison verletzt gefehlt hatte. Ja. Das war richtig irre. Und dass sie jetzt eben so ankommt, macht mich auf jeden Fall sehr, sehr happy.
Ja, und was mich auch sehr, sehr freut, ist, dass Melissa Kössler so Stück für Stück wieder ihre Form findet. Also mit Cerci funktioniert das ja sowieso hervorragend. Die kennen sich aus Potsdamer Zeiten. Das merkt man dann auch in diesen Situationen. Aber dass sie jetzt zwei Scorerpunkte auch schon hat gegen Potsdam und jetzt nochmal zwei Scorerpunkte hat gegen Leipzig, gegen eine offensichtlich bessere Mannschaft und mit Cerci so harmoniert und auch ein Tor schießt, das erste seit Januar, das freut mich einfach wahnsinnig, weil der Saisonstart in der vergangenen Saison war so brutal und die war so gut drauf und seitdem hängt sie dieser Form hinterher und deswegen freut es mich einfach, dass sie auch getroffen hat und dass sie mit Cerci harmoniert hat.
Voll. Und die dritte im Bunde dann ja Ireleta Memeti, die zu dritt da sind echt großartig. Ich finde es dann auch mit dem Blick auf die Tabelle eben auch ein bisschen komisch, dass Hoffenheim halt da auch so quasi irgendwo im Niemandsland rumtingelt. Somit schon auch ein bisschen mehr nach oben Anschluss, aber da hätte ja schon auch deutlich mehr drin sein können. Und um das Ganze jetzt einmal abzurunden, wir haben jetzt gesagt, es geht nicht mehr so wahnsinnig viel um viel, die größten Entscheidungen sind getroffen. Aber was eben noch im Raum steht, das ist die Champions-League-Qualifikation. Also Wolfsburg und Frankfurt sind da keinesfalls so richtig sicher. Gerade Frankfurt nicht, du hast es gesagt, die ja so gerade nach dem 1-6 gegen Wolfsburg nicht mehr so genau das Team sind, das wir so kennen. Also wenn da noch was schiefläuft, könnte Frankfurt halt auch aus der Champions-League rausrutschen. Leverkusen und, wie gesagt, selbst Freiburg haben da theoretisch noch Chancen. 9 Punkte sind noch zu vergeben. Leverkusen hat auf Frankfurt, oh, jetzt muss ich schnell rechnen, 4 Punkte. 4 Punkte Rückstand. Mhm. Also da geht auf jeden Fall was. Wie geht's dir mit Blick da drauf? Siehst du da irgendwie noch groß was sich verändern?
Es sind halt ziemlich fiese Spiele, finde ich, für Frankfurt. Also wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, dass man in Köln spielt, wir haben gerade darüber geredet, dass die Kölnerinnen auch manchmal nerven können, dann spielst du zu Hause gegen Hoffenheim. Das wird dann wahrscheinlich das entscheidende Spiel, ob du die dann noch vom Hals halten kannst und in Leipzig. Also überhaupt nicht easy. Während Leverkusen auch Leipzig hat, Wolfsburg und Potsdam am nächsten Spieltag. Und Wolfsburg spielt gegen Potsdam, Hoffenheim und Leverkusen. Alles möglich. Es ist wirklich alles möglich. Ich glaube aber, dass sich die Frankfurterinnen da noch fangen und dass sie zwei Spiele gewinnen. Und ich glaube, dass Wolfsburg nicht alle drei gewinnen wird und deswegen ein bisschen was anbietet. Und ich glaube, dass die Frankfurterinnen noch Vizemeister werden. Vizemeisterin.
Okay. Aber welches Spiel gewinnen sie nicht?
Die Frankfurterin?
Ja. Wollte gerade sagen, zwei aus drei gewinnen sie?
Ich glaube, dass das Spiel gegen Leipzig so ein geiles letztes Spieltag-Ding wird. Weißt du, wo man dann immer auf die Tore noch schaut und dann halt die Info bekommt, ja, Wolfsburg hat tatsächlich verloren. Und das Unentschieden reicht jetzt Frankfurt. So glaube ich, wird das.
Adrian schreibt schon die Geschichten vor, sozusagen. Wir sind gespannt, behalten das natürlich im Blick und freuen uns da trotzdem. Also, ne, wir haben jetzt viel gesagt von wegen, die großen Entscheidungen sind gefallen. Aber da geht es eben auch um richtig, richtig viel und kann noch richtig viel Feuer mit sich bringen. Ich hoffe, dass unsere nächste Rubrik hier jetzt auch ein bisschen Feuer wieder mit reinbringt. Nicht, dass wir vorher keins hatten, aber
die 5 Fumsfragen.
So, Adrian, mit lieben Grüßen aus der Fums-Redaktion. Und sag mal ganz schnell die erste Frage direkt. Gibt es deine Mailadresse geileradrian@web.de eigentlich noch?
Nee, die gab's noch nie. Was ist denn das für eine Fake News? Die gab's noch nie.
Wortwitze ist ein Thema.
Es gibt geiler-sport.net, das gibt's. Aber geiler Adrian habe ich noch nie gehabt.
Wie stehst denn du zu Wortwitzen mit Namen? Ist ja im Fußball generell ein Thema. Und du als Person, wo man das gut machen kann, wie stehst du dazu?
Ich find's nicht schlimm. Okay. Ich find's wirklich nicht schlimm. Es gilt ja bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen auch als eine Todsünde, dass man sowas nicht macht. Aber ich finde, manchmal bietet es sich einfach an. Und vor allem im Darts gibt es ja dann irgendwie den Speerwerfer oder sowas vom Spitznamen her. Dann kann ich ja nicht einfach keine Witze darüber machen, sondern das dann halt auch thematisieren. Deswegen, ich sehe das da nicht so eng. Ich glaube, ich spiele dann gerne mit Adjektiven oder mit Verben, um das irgendwie anders auszudrücken. Und habe damit kein Problem, nein.
Ich finde es wirklich auch, also was du gerade sagtest, man kann nicht keine Witze drüber machen. Manchmal liegt es ja wirklich so auf der Hand. Hast du da eigentlich ein Favorite?
Bei mir? Keiner geht steiler als Adrian Geiler, hat Elmar Paulke mal zu mir gesagt. Das hat mich sehr gefreut, weil den hatte ich tatsächlich vorher noch nie gehört.
Stark, also Applaus da. Ich kann mich noch erinnern ans Sportradio, als wir da die Rubrik des Quizzes hatten, Geiler Zander, mit Benny Zander zusammen. Das war großartig. Auch das kleine Intro mit dabei, das habe ich immer noch im Kopf tatsächlich an einigen Stellen.
Ja, das habe ich auch sehr genossen.
Ja, es hat Spaß gemacht. Du hast jetzt gerade schon auch Darts, den Speerwerfer, wieder mit reingebracht. Da würde ich doch direkt mal anknüpfen. Wie oft hast du während unseres Gesprächs hier so nebenbei einen 180 geworfen?
Ich muss mich hier voll konzentrieren. Ich bin ja fokussiert auf die Bundesliga der Frauen. Ich konzentriere mich auf das, was gerade vor mir ist und nicht auf irgendwelche Dinge kreuz und quer. Und ich habe keine Dartscheibe zu Hause.
Echt?
Ich habe keine Dartscheibe zu Hause. Wir wohnen in einer Mietwohnung. Hinter mir, man sieht es, Da hängt ja das Formel-1-Plakat vom Ferrari. Mhm. Und wenn man hier sich hinstellen würde und da hinwerfen würde, dann wären das genau 2,37 Meter. Also es würde perfekt hier hinpassen, aber ich kriege es nicht verargumentiert mit meiner Frau.
Ja, bräuchte man halt irgendwie dann hinter so eine Schaumstoffwand oder was? Oder
man das bräuchte halt eine eigene Wohnung. So.
Ja, oder so extra fürs Darts.
Nur für Darts, ja.
Aber bist du gut selber am Darten?
Nee. Ich habe 580er geworfen, darüber bin ich schon sehr, sehr happy. Ich habe mal 17 Data gespielt, das sind so, keine Ahnung, das weiß ich gerade gar nicht, wie viel das im Average ist, irgendwas so rund um 70, damit war ich auch sehr, sehr happy. Aber mehr habe ich noch nicht geschafft und dafür spiele ich auch einfach zu wenig. Dafür bin ich zu wenig konzentriert und dafür fehlt mir auch das Gefühl. Also ich weiß nie, wie ich den Fall halten soll.
Mich verwirrt es auch manchmal, wenn dann jemand so, also ich spiele auch nicht viel Darts, aber wenn das dann mal passiert und jemand dann irgendwie versucht, das zu erklären und so weiter, es wird nur schlimmer. Es wird nur viel, viel schlimmer.
Aber hast du schon mal eine 180 geworfen?
Nee.
Ah, Nina.
Ich glaube nicht. Nee, Quatsch. Also definitiv, most definitely not. Wie gesagt, ich spiele dann auch so viel Darts tatsächlich auch nicht.
Ja.
Ja. Die Jungs aus der FUMS-Redaktion haben eine Style-Frage. Und zwar schreiben sie, wir wollen so einen stylischen Rauschebart wie du. Verrätst du uns deine Pflegegeheimnisse?
Also, der Bart wird jeden Tag gewaschen. Einmal im Monat gehe ich auch zum Barbier, um ihn in Form zu bringen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es hier einen Übergang gibt. Früher habe ich immer alles auf dieselbe Länge gestutzt. Das macht natürlich keinen Sinn, weil du dann so wie so ein Eck bist. Das heißt, es muss oben kurz sein und nach unten immer länger. Beim Barbier wird das in Form gebracht. Dann lasse ich das auch einfach wachsen. Dann nehme ich explizites Bart-Shampoo, das ich dann eben jeden Tag einreibe, dann wasche, auswasche. Dann kommt ein bisschen Bartbalm mit dazu, so einen Fingernagel, einen Daumenfingernagel voll. Das wird dann in den Bart reingeschmiert. Dann kommt noch ein bisschen Bartöl mit dazu. Und dieses Bartöl wird dann nochmal zwischen den Händen verrieben, nur drüber gestrichen. Dann noch ein Kamm durchschrauben, dass das auch überall gut durchgekämmt ist. Und dann noch so ein Bart, so eine Bartbürste, um das so ein bisschen zu verwuscheln. Dann kommt nämlich wirklich überall was an. Es juckt nicht und es sieht gut aus.
Stark. Ich kann da gar nicht relaten, aber Hörer, jetzt explizit nicht gegendert, können sich da sicherlich was mitnehmen. Aber es klingt nach einer Riesenaufgabe. Ich kenne das zumindest von meinen Locken auf dem Kopf. Also nicht im Gesicht, sondern auf dem Kopf. Es ist ein Thema. Du hast dich da offensichtlich also auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt.
Ja, weil mein Gesicht dadurch länger wird. Und wenn ich das nicht habe, dann ist mein Gesicht relativ kurz. Und durch den Bart ist es länger. Und dadurch finde ich mich schöner.
Alles, damit man sich wohler fühlt, vor allem.
Richtig.
Wir kommen aber wieder zum Sport. Du musst dich jetzt leider für immer festlegen. Moderator der größten Darts-Quiz-Show im Free-TV 2034, Host des meistgehörten Sport-Podcasts Deutschland, also so generell Sport, oder Kommentator von mindestens 5 Frauen-EM- und WM-Finalspielen.
Boah, das ist ja, das ist richtig gemein. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde die Quiz-Sendung nehmen.
ich habe es fast gedacht.
Ja, weil ich liebe Quizzes. Ich liebe Quizzes und ich liebe die Leute auch so ein bisschen zu grillen und dann dazustehen. Wobei ich jetzt drüber nachdenke, bei dieser Quiz-Sendung würde ich ja das selber nicht beantworten, sondern ich wäre ja der Moderator.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich ärgere mich gerade total. Ich hätte ja einen Quiz vorbereiten sollen.
Ja. Ja, das hätte mich glücklich gemacht, Nina.
Können wir die Zeit nochmal zurückdrehen? So von 3 Tagen oder was?
Sollen wir nochmal neu starten, den Podcast?
Ja, ich brauche noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten.
Ach so, gut. Ich glaube, ich gehe jetzt mit der Quiz-Sendung. Ich habe mich schon so ein bisschen darauf eingeschossen. Darauf hätte ich schon mega Bock. Da hätte ich mega Bock drauf.
Ist schon sehr, sehr cool. Es ist auch irgendwie immer noch so mein.
Ja, es gibt in Großbritannien dieses Bullseye. Da gibt es halt wirklich eine Show, wo ich glaube, da wird auch Quiz-Sendungen dazu gemacht. Und dann wird auf Scheiben geworfen, um halt irgendwie die nächste Kategorie rauszufinden und so. Mega cool, mega cool. Vielleicht sowas in Deutschland. Bin ich dabei.
Du, Zeit ist.
Soll Fums mal was machen hier? Kann der Fums organisieren?
So. Genau.
Kort.
Also, wir tragen es uns schon mal ein, 2034, spätestens, vielleicht sogar schon vorher. Und dann mit exklusiven Zugängen und so weiter.
Ich will aber auch noch dazu sagen, dass es nicht daran liegt, dass ich den Frauenfußball nicht mag oder so, sondern dass ich einfach wirklich gemerkt habe, dass Darts meine Sportart ist. Und dass ich im Fußball manchmal mit der Schnelligkeit nicht hinterherkomme. Vor allem beim Männerfußball, beim Frauenfußball geht das noch ein bisschen besser. Aber auch da merke ich einfach, das ist mir manchmal ein bisschen zu lang. Und im Darts ist es halt so knackig und deswegen taugt mir das sehr, sehr gut, weil es da auch schnell um viel Kleinigkeiten erkennen geht. Und im Männerfußball und im Frauenfußball ist das nicht ganz so. Deswegen liegt mir Darts mehr. Das ist jetzt tatsächlich keine Entscheidung gegen diese Mega-Chance, sowas zu machen. Aber solange es besser als der ZDF-Kommentar bei Hamburg gegen Bremen ist, bin ich schon happy.
Ich war im Stadion, ich hab's nicht gehört.
Ich habe mir die Highlights angeschaut und ich habe mir gedacht, um Gottes
Willen. Die Highlights waren auch wirklich wieder schlimm geschnitten. Also das war wirklich, sorry an alle ZDF-Kolleginnen und Kollegen, aber das war also so gar kein Intro oder irgendwas. Nun denn, das ist auch nochmal ein Thema für sich, wo man auch eine Sendung komplett selber drüber machen könnte. Wir haben noch eine Fumsfrage offen. Ist wieder so ein bisschen Wortspielerei, wie man es kennt. Im Urlaub lieber ein geiler See oder lieber an die Adria?
Ich würde den See nehmen. Ich würde den See nehmen, den geilen See. Ich bin nicht der krasse Meer-Fan. Also ich Strand und Meer ist für mich overrated. Ich bin eher so der Seemensch, der dann sich da dran setzt, vielleicht auch mal die Füße ins Wasser hält, da vielleicht mal ein bisschen schwimmt. Aber Strand und Meer kann man mich nicht so dafür gewinnen. Da sage ich, mache ich lieber andere Sachen.
Weil zu sandig, aber Sand gibt's
zu sandig, auch nicht. Weil zu sandig, weil ich auch ein bisschen Schiss vorm Meer habe. Also das Meer, also Quallen, Haie, Aale, alles da. Und,
Das, allein die Weite, dass es so groß ist, ist schon ein bisschen gruselig.
Ja, deswegen, also ich fühle mich nicht so wohl auf dem Wasser und auf einem Meer schon gar nicht. Und deswegen wähle ich den See.
Alles klar. Das waren die fünf Fumsfragen und ich würde langsam zum Schluss auch kommen. Aber eine Sache, also die News besprechen wir dann in der nächsten Sendung wieder. Wichtig aber auch zu sagen, wir haben jetzt ganz viel über die erste Liga gesprochen. In der zweiten Liga geht's auch noch völlig wild ab. Da hat es ZuschauerInnenrekorde gegeben. Der HSV wird im Volksparkstadion spielen, wenn sie in die erste Liga aufsteigen. Da ist es wirklich noch spannend, was den Aufstieg angeht. Also unbedingt auch verfolgen. Aber eine Sache, weil ich glaube, das könnte auch was für dich sein, Adrian, habe ich nämlich vom lieben Sascha vom Team von Legende verloren bekommen. Und zwar hat der ist der mit dabei beim Crowdfunding für Fußball in Newell. Das ist ein kleiner Pazifikstaat. Der hat in den 80ern eine ziemlich aktive Fußballszene, aber die FIFA und der Kontinentalverband, die haben jahrzehntelang Anfragen nach Unterstützung so ziemlich ignoriert. Und dann ist das Ganze eingeschlafen. Und jetzt, nach fast 20 Jahren ohne so richtig Fußball, ist es im letzten Jahr wiederbelebt worden. Wir haben 3 Bälle auf der Insel, sonst eigentlich nichts. Und da gibt's jetzt eben ein Crowdfunding-Projekt. Und zwar haben die mit Trikotsammlern aus aller Welt Trikots designt und crowdgefundet. Die brauchen alles, Schuhe, Tore, Leibchen, alles an Equipment eben. Und da könnt ihr diese Trikots kaufen und damit unterstützen. Und das sind in der Tat sehr, sehr geile Trikots, die es da gibt. Also.
Hammer. Auch da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft. Leidenschaft, ausleben und auch wenn man auf den ersten Blick sich denkt, was soll der Quatsch, das dann zu machen und dabei zu bleiben, finde ich mega, mega cool. Du hast mir den Link geschickt, sehe ich gerade.
Ja, ich habe dir gerade den Link geschickt. Ach du meine Güte. Das ist ein richtig, also es ist saugeil. Also check, ich pack's in die Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und da eben den Fußball unterstützen. Ganz, ganz lieben Dank auf jeden Fall an Sascha fürs Aufmerksam machen. Finde ich eine richtig coole Sache.
Geil, diese Palmen. Ah. Ja, ne? Sehr schön. Sehr gute Idee.
Macht schon was her, auf jeden Fall. Super, Adrian, dann sage ich ganz, 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 ganz lieben Dank dir. Wir haben den 20. Spieltag dann vor der Nase, haben wir ja auch schon ein bisschen drauf geguckt. Wir haben von dir erfahren, was es zum Kommentieren braucht, was dein Weg dahin ist, was dir fehlt, auch was es noch braucht, gerade in der Bundesliga der Frauen. Ganz, 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 ganz lieben Dank dir für deinen Input und deine Begeisterung, also wirklich.
Nina, vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.